Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute mit dem nächsten Gast, mein lieber Moritz von DiscoEat. Herzlich willkommen beim Podcast. Stell dich doch einmal bitte ganz kurz den Zuhörern vor und erzähl direkt, was ihr mit DiscoEat macht.
Ja, hallo erstmal und vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin einer von zwei Gründern der Firma DiscoEat. Was ist DiscoEat? Wir sind eine Restaurant-Entdeckungsplattform. Das Disco steht für Discover und nicht für den Nachtclub. Wir sind 2019 an den Start gegangen in Berlin und dann auch noch nach Köln expandiert. Was wir lösen wollen oder wo wir Restaurants dabei helfen wollen, sind die Nebenzeiten besser auszulassen. Weil du kannst dir so vorstellen, dass Restaurants vielleicht eine Stunde mittags und zwei Stunden abends recht viel zu tun haben, davor und danach aber relativ wenig. Ja, aber trotzdem ist dein Koch da, das Personal ist da, die Miete muss gezahlt werden. Das heißt, in den Nebenzeiten verlieren Restaurants eigentlich relativ viel Geld. Und wir haben so ein dynamisches Preismodell entwickelt, um den Restaurants dabei zu helfen, eben diese Nebenzeiten ein bisschen mehr zu pushen. Kannst du dir so vorstellen, dass wenn vielleicht normalerweise du 12 Euro für eine Pizza regulär zahlst, kostet diese Pizza nur 2 Euro in der Herstellung ungefähr oder vielleicht 2,50. Den ganzen Rest braucht das Restaurant aber eigentlich, um die ganzen Fixkosten zu decken. Ne? So, wenn das Restaurant aber um 18 Uhr oder um 21 Uhr halb leer ist, macht das total Sinn für das Restaurant, einfach zwei Extratische auf die Plattform bei uns zu stellen und die Pizza dann zum Beispiel für 9 Euro statt für 12 Euro anzubieten. Ja? Das heißt, der Gast hat einen gewissen Anreiz, nicht unbedingt in den Hauptzeiten zu bekommen, und der Gast ist trotzdem noch hochprofitabel für das Restaurant. Also wir machen eigentlich nichts anderes, als was Hotels und Airlines schon seit 30, 40 Jahren machen, in Nebenzeiten, Nebensaisons und so weiter die Preise zu reduzieren, um einfach insgesamt die Auslastung hochzutreiben. Das machen wir mit DiscoEat. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu mir, was vor DiscoEat passiert ist. Ich bin klassisch BWLer, habe Finance im Master studiert in Köln, war dann 3,5 Jahre bei Bain in der Unternehmensberatung, habe da relativ viel Private Equity und Tech gemacht und bin danach eigentlich in die Startup-Welt eingestiegen. Bin dann zu Rocket, zu Foodpanda gewechselt, war da Geschäftsführer für Indonesien, bin danach nach Hongkong versetzt worden, wurde dann Co-Geschäftsführer von Foodpanda in Hongkong und habe da auch den Nicolo Luti kennengelernt, mein Co-Founder, der mit mir zusammen Geschäftsführer in Hongkong war. Und zuvor war er 3 Jahre in Berlin als Head of Operations, und so sind wir quasi Freunde geworden, haben zusammengearbeitet, haben uns schätzen gelernt, und dann sind wir über Umwege beide nach Berlin gekommen. Ich bin nach Hongkong nochmal nach Singapur und habe da die Operations von einem E-Commerce-Enabler geleitet und hatte ein kleines Warehouse noch unter mir und bin dann nach Berlin gezogen vor über 4 Jahren, um das Deutschland-Geschäft aufzubauen vom damals größten Startup aus Hongkong, die 200 Millionen geraced hatten, 100 Millionen von Softbank. Interessante Kiste, typisches Softbank-Startup, war spannend. Aber Nicolo ist dann irgendwann nach Berlin gezogen, ist bei mir eingezogen, weil er keine Wohnung gefunden hat. Und dann war es so ein bisschen die klassische Founder-Story. Ja? Man sitzt abends bei den Bierchen zusammen, überlegt, was man gründen kann. Und dann ist uns eben die Idee mit DiscoEat gekommen, da wir eben diesen ganzen Restaurant-Tech-Bereich sehr gut kannten durch Foodpanda und das Problem dieser Auslastungsthematik in unserer Zeit da kennengelernt haben. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, dieses Dynamic Pricing Yield Management, was eigentlich aus einer anderen Industrie kommt, in die Restaurantindustrie einzuführen.
Ja, also eine sehr sinnvolle Lösung auch. Ich denke, ganz vielen Restaurants geht es bestimmt so, nehmen wir Corona mal außen vor, dass die wahrscheinlich auch nicht zu allen Zeiten so häufig besucht sind, wie sie am besten wahrscheinlich abends besucht sind. Das heißt, ihr löst ja schon ein ganz gutes Problem dabei. Könnte man sich natürlich, muss man auch immer eine kritische Frage stellen, auf die Idee kommen, dass der Restaurantinhaber selber sagt, ja gut, dann schreibe ich einfach auf die Karte quasi, dass es mittags Menü gibt und dann kriege ich die Leute auch so. Aber ihr seid wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass ihr die Leute dann dahin lotst, quasi, sage ich jetzt einfach mal. Und das Ganze passiert ja über eine App, oder?
Genau, das Ganze passiert über eine App und eine Webseite. Zu deinem Punkt, klar, also viele Restaurants haben ja ein Business Lunch, und im Prinzip ist, was wir machen, nichts anderes als ein Business Lunch. Nur, dass du bei uns jetzt differenzieren kannst, dass nicht auf einmal alle Leute weniger zahlen. Ne? Weil ähnlich von dem, was du sagst, könnte ein Restaurant ja um 18 Uhr oder um 21 Uhr ein Schild vors Restaurant stellen und draufschreiben, hey, jeder, der jetzt reinkommt, zahlt 20% weniger. Jetzt würde aber jeder Mensch auf einmal 20% weniger zahlen. Selbst die Leute, die gekommen wären und den regulären Preis gezahlt haben. Was du ja eigentlich willst, ist eine Situation wie in einem Flugzeug, wo zwar alle den gleichen Service konsumieren, aber jeder irgendwie einen anderen Preis zahlt, abhängig von der Zahlungsbereitschaft. Das heißt, du hast eigentlich Interesse als Restaurant, dass du nicht in die ganze Welt schreist, hey, hier gibt's auch 2-3 Tische, die haben einen Vorteilspreis in der Nebenzeit. Ja, das ist der gleiche Grund, warum du nicht willst, dass dein Hauptbuchungswidget auf deiner Webseite sagt, hey, buch doch nicht um 20 Uhr, buch um 21 Uhr, bekommst du 20% Rabatt, dann kannibalisierst du dich selbst. Und das Problem löst du quasi, wenn du dieses ganze Yield Management oder Dynamic Pricing über eine separate Plattform steuerst. Und das ist bei uns genau eine Webseite für die Reservierung. Und für das ganze Bestellthema, da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich dazu, das läuft bei uns alles über die App. Also fast alles eigentlich geht über die iPhone- und Android-App.
Ja, guter Punkt, das mit dem Flugzeug. Ja, da hat tatsächlich jeder meistens einen anderen Preis bezahlt. Hätte mich dann auch gefragt, ja, was ist, wenn du quasi im Restaurant sitzt und du bestellst, sage ich mal, Spaghetti Carbonara, und der neben dir auch und der zahlt und du siehst auf einmal, okay, der zahlt nur 12 Euro statt du 16 Euro, dass du dich dann irgendwie nicht ein bisschen wunderst. Aber das Gleiche müsste ja dann eigentlich im Flugzeug auch passieren, wenn du deinen Gegenüber fragst, wie viel er für den Flug bezahlt hat.
Genau, ich weiß nicht, ob du dich gerade erinnern kannst, ob du irgendwann mal der Nachbar gefragt hast, was er gerade für sein Essen bezahlt. Das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Und die Leute, die jetzt mit einem Vorteilspreis kommen, die haben ja in der Regel auch nicht so die Lust, im ganzen Restaurant rumzuschreien, dass sie einen besseren Deal bekommen haben. Von daher passiert das eigentlich nie.
Ja, aber sehr spannend. Du hast ja auch gesagt, ich glaube 2015 war es, wo du deinen Geschäftskollegen mit kennengelernt hast, ne?
Boah, das ist eine gute Frage. Wann ich bei Foodpanda war, müsste um den Dreh gewesen sein, genau. Lass mich denken. Ja, ungefähr. Oder 2016? Ungefähr. Das war 2016, wenn mich nicht alles
falsch. Oder es ist 2016.
Aber es war 2015 auf 2016. So, genau. Ich bin zu Foodpanda im Sommer 2016, bin dann nach Jakarta gezogen, 2015 bin nach Jakarta gezogen und dann irgendwann nach Hongkong. Also Ende 15, Anfang 16.
Ja. Und wie lange habt ihr dann ungefähr gebraucht, um diese Idee wirklich zu validieren und zu sagen, ey, das machen wir?
Gute Frage. Also wir haben wahrscheinlich 3-4 Monate zusammen gewohnt, bis wir die Idee ausgearbeitet hatten, waren es dann vielleicht nochmal 2 Monate und irgendwann haben wir gesagt, so wir gehen jetzt den Schritt, also und haben dann gesagt, ja, wir gründen jetzt die Firma. Also wahrscheinlich in Summe von, er ist nach Berlin gezogen, bei mir eingezogen, bis wir haben die Firma gegründet, 6 Monate, würde ich sagen.
Ja, okay. Ja, spannende Story. Dann würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen dazu, man muss ja 2 Seiten bespielen. Also ihr habt ja die Restaurants auch angebordet, ne?
Genau.
Also die wahrscheinlich die Angebote dann dort auch platzieren dementsprechend, sonst geht das ja wahrscheinlich nicht. Und auf der anderen Seite Leute wie, sage ich jetzt einfach mal, du und ich, die normalerweise ins Restaurant gehen würden und essen gehen. Wie habt ihr denn damit quasi angefangen, diese Seiten zu bespielen? Also habt ihr euch konkret gesagt, wir fangen mit der Restaurantseite an, weil wir ganz klar wissen, wie man das Problem löst, weil Endkunde wäre vielleicht ein bisschen schwierig, wenn keine Angebote da sind.
Genau, also du hast total recht. Also wir sind ein klassischer Two-Sided Marketplace. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie dieses Chicken- und Egg-Problem lösen. Ja, also was kommt zuerst? In diesen Fällen würde ich sagen, kommt eigentlich immer Supply, also die Restaurantseite, bevor die Demand-Seite dazu kommt. Und du musst irgendwie die Balance finden zwischen sehr schnell sehr viele Restaurants auf die Plattform bekommen und dann irgendwann die Nutzer dazu zu bekommen, weil angenommen, ich bewerbe die App und ich habe 20 Restaurants auf der Plattform, ja, und zahle jetzt Geld, um dich als User zu akquirieren und du machst die App auf und denkst dir, ja toll, hier ist ja fast nichts an Auswahl, gefällt mir nicht und schmeißt die App wieder von deinem Handy, da habe ich nichts davon, da haben auch die Restaurants nichts davon. Ja, auf der anderen Seite kannst du nicht ein Restaurant auf die Plattform holen und dann 3 Monate oder 4 Monate keine Leute hinschicken, weil nach 3 oder 4 Monaten hat das Restaurant schon wieder vergessen, wer du bist. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen ein schmaler Grat, auf dem du dich bewegst und dieses Problem musst du irgendwie lösen. Wir haben es so gelöst, dass wir am Anfang, ich glaube, wir haben 60, 70 Restaurants ganz am Anfang gesigned, ohne dass wir überhaupt ein Produkt hatten. Ja, wir konnten nicht mal irgendwie zeigen, schau mal, so sieht das Ganze aus und hier ist die App und du kannst ein bisschen da rumspielen mit, sondern wir mussten irgendwie selling the dream. Ja, wir mussten dann sagen, okay, das entwickeln wir gerade, das geht in 3-4 Monaten live und dann bist du einer der ersten Partner und dann machst du meistens irgendwelche Deals, du sagst, okay, dafür, dass ihr direkt jetzt schon unterschreibt, zahlt ihr keine Anmeldegebühr, während danach die Anmeldegebühr 500 Euro ist oder ihr bekommt eure Fee in den ersten 6 Monaten um 50% reduziert, also dass du quasi so für die First Mover auf der Restaurantseite einen Anreiz gibst, dass sie direkt mit dir unterschreiben, obwohl du noch gar nicht live bist oder obwohl du noch gar kein Produkt hast im Zweifel, wenn du ganz am Anfang stehst. Ne? Und da wir so hyper-local sind, sind wir bezirksweise vorgegangen. Ja? Wir sind in Berlin gelauncht. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal nur Sales und Vertrieb in Mitte und danach nur in Prenzlauer Berg. Und dann kannst du dein Marketing quasi, auch wenn du Offline-Poster schaltest und so weiter, auch eben nur diese Teile der Stadt konzentrieren. Und dann wächst du quasi Stadtteil für Stadtteil. Ja, das ist für uns jetzt nicht ganz so kritisch wie irgendwelche Food Delivery Companies, die jetzt auch noch eine Rider Operations aufbauen müssen, weil da musst du ja einfach eine extrem hohe Dichte auf einem extrem kleinen Ort haben sozusagen. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein super hyper-local Game. Ja, du musst quasi pro Stadtteil eine relativ hohe Dichte an verschiedenen Küchentypen und verschiedenen Preispunkten anbieten, dafür, dass es für den User eine coole App ist. Und erst wenn du eine halbwegs coole App hast, kannst du Marketing drauf schalten, um den User zu gewinnen, weil sonst hast du halt User, die kommen einmal und kommen dann nie wieder. Ja, also,
ja, definitiv. Ja, du musst den Value schon kreieren. Ne? Kannst du mal ein bisschen Insights teilen, bei wie vielen Restaurants seid ihr jetzt mittlerweile heute und bei wie vielen Endnutzern?
Endnutzer müsste ich nochmal nachschauen, auf jeden Fall bei über 100.000. Ja, wir sind ja live in Berlin und in Köln. Wir haben jetzt fast 600 Restaurants in den beiden Städten zusammen. Stark. Über die verschiedenen Services hinweg. Also 2020 war ja ein relativ wildes Jahr, sag ich mal, wenn du irgendwie in Restauranttechnologie oder überhaupt irgendwo in der Gastro unterwegs bist. Und wir hatten ja bis zum ersten Lockdown oder eigentlich bis durch den Sommer durch einen reinen Reservierungsservice. Ja. Und hatten in Berlin zu Zeiten des ersten Lockdowns 125 Restaurants für Reservierungen. Sind dann durch den Sommer durch, haben wir uns verdoppelt, ja, weil Sommer waren die Restaurants wieder offen und die Welt sah gut aus, in Anführungsstrichen. Ja. Es gab zwar Abstandsregelungen und so weiter, die uns aber eher noch
geholfen. Aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert bis zum November. Ne? Also der Sommer war so gut, dass wir sogar überlegt haben, direkt Ende letzten Jahres in weitere Städte zu expandieren.
Düsseldorf
zum Beispiel, Münster und noch 2-3, die kann ich noch nicht erwähnen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon die genaue Planung, steht schon und mit dem nächsten Fundraising wird das dann angegangen, aber es ist super gelaufen, Restaurantzahl verdoppelt, Nutzeranzahl, weiß ich nicht, wahrscheinlich verdreifacht oder vervierfacht. Das Problem war dann halt, dass im November der nächste Lockdown kam. Ja, und wir eigentlich nicht mehr damit gerechnet haben, weil der Sommer halt so gut war, dass der nächste Lockdown kommt, haben aber dann glücklicherweise über den Sommer schon vielleicht mit guter Voraussicht, vielleicht mit ein bisschen Glück, die Lieferplattform hinzuentwickelt, ohne das irgendwie salesseitig zu pushen, ohne das irgendwie userseitig zu pushen und haben dann Anfang November gesagt, okay, wir sind jetzt keine Reservierungscompany mehr, wir sind jetzt 100% eine Ordering Company, ne? Und haben dann noch Pickup hinzuentwickelt im November und mussten dann quasi das ganze Chicken Egg Problem nochmal neu lösen. Ja? Wir hatten jetzt zwei User, die uns vom Reservierungsservice kennen, wir hatten aber kein Restaurant, was Pickup macht, wir hatten kein Restaurant, was Delivery macht. Also haben wir quasi all over angefangen Ende letzten Jahres, einen neuen Service erstmal von der Restaurantseite zu pushen. Ja, haben dann relativ schnell über 300 Restaurants bekommen, jetzt in 4 Monaten, 5 Monaten. Und machen jetzt seit 2-3 Monaten richtig Marketing, nachdem wir wieder die ersten Restaurants hatten. Und gewinnen jetzt wieder ganz viele neue Nutzer dazu für einen ganz neuen Service. Also sind wir im Prinzip eine ganz neue Company. Und hoffen natürlich auch, dass die Restaurants jetzt langsam wieder aufmachen. Ich meine, jetzt ist der Mitte Mai und dass dann auch der Reservierungsservice mit hinzukommt. Und dadurch letztendlich haben wir eine relativ komplette Plattform. Du kannst halt reservieren, du kannst abholen oder du kannst zum Liefern bestellen, was wir halt sonst nie gehabt hätten. Ne? Wenn es kein Covid gegeben hätte, würden wir heute immer noch nur Restaurantreservierungen machen.
Ja, wobei ich glaube, ich sagen würde, ja, vielleicht nicht, weil die Reservierung, also ihr deckt zwar ein spezifisches Problem der Zielgruppe Restaurants ab, aber das heißt ja nicht, dass sich ein Produkt so artig weiterentwickelt, dass man komplett alles irgendwann abdecken möchte. Und Delivery ist ja schon mittlerweile durch Lieferando, Lieferheld und Pizza.de und wie sie alle heißen, schon ein fester Bestandteil von einem Restaurant. Das heißt, vielleicht wäre es jetzt noch nicht der Zeitpunkt gewesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwie in Zukunft was gekommen wäre. Das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass ihr das selber entwickelt hättet. Vielleicht hättet ihr auch einen Partner dazu genommen mit einer White Label oder so. Aber ich glaube schon, dass da vielleicht was gekommen wäre. Aber jetzt ist es ja so, ihr wart vorher Reservierung, jetzt seid ihr Delivery und jetzt soll es aber schon dahin gehen, dass ihr das quasi kombiniert, ne?
Genau, das Coole ist, wenn du jetzt die App aufmachst, kannst du entscheiden, ich will abholen, ich will mir liefern lassen oder ich will reservieren. Und siehst dann unterschiedliche Restaurants. Wir haben Restaurants, die sind für alle drei Services dabei. Wir haben manche Restaurants, die sind nur für einen der Services dabei. Und du kannst auch nach Restaurants suchen und dann in dem Profil des Restaurants die Services wechseln. Ja, du kannst sagen, okay, ich will doch lieber reservieren und ich will doch lieber abholen oder doch lieber zum Liefern bestellen. Und es wird sich zeigen, wie stark welcher Service ist. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen restaurantabhängig sein. Aber aktuell zum Beispiel machen wir schon jetzt zurzeit doppelt so viele Bestellungen, als wir je an einem Tag Reservierungen gemacht haben. Also hat sich das Ganze schon gut entwickelt und wir denken auch, dass es weiterhin bleiben wird. Ja, also so in unseren Forecast gehen wir davon aus, dass wenn die Welt wieder in Ordnung ist, gegen Ende des Jahres hoffentlich wahrscheinlich so 50% Reservierungen sind, 30% Pickup, 20% Delivery. Aber genau sagen kann es keiner. Ne?
Muss man ja, gucken, sicherlich. Ja. Genau. Ja, ist eine starke Entwicklung. Dahingehend jetzt was zu sagen, würde wahrscheinlich auch nichts bringen. Aber wir werden es ja in ein paar Monaten wissen.
Genau.
Und dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, das nochmal hier zu berichten. An der Stelle hast du jetzt gesagt, über 100.000 auf der Endkundenseite und ich glaube, die 600 Restaurants waren in Berlin und Köln. Und als nächstes hast du auch ein paar Städte angeteasert. Bevor wir dazu kommen, wie man quasi städtemäßig vielleicht ein bisschen expandiert, was bestimmt auch kein leichtes Thema ist, aber was ja auch Lieferando etc. vorgemacht hat, weil die es ja eigentlich genauso gemacht haben und Gorillas macht es ja gerade auch wieder. Für die finde ich es auch relativ schade, dass die in Düsseldorf nur in zwei Stadtteilen unterwegs sind. Ich würde die nämlich auch mal gerne austesten. Aber kommen wir mal zu den Wachstumsmethoden, um überhaupt auf diese 600 Restaurants in zwei Städten zu kommen und diese 100.000 Endkunden. Mhm. Denn du hast gesagt, bei den Restaurants habt ihr angefangen. Wie geht man da quasi vor? Vor allen Dingen lassen wir vielleicht jetzt mal das, was vor Corona war, ein bisschen weg und konzentrieren uns jetzt mal kurz auf den aktuellen Zeitpunkt. Ihr habt ein neues, komplett neues Produkt entwickelt und musst es quasi neu rangehen. Und wie habt ihr die Restaurants bekommen? Ihr seid doch bestimmt auch Leute von euch oder Kunden von euch angegangen, die schon fester Bestandteil von euch waren, oder? Also kann ich mir nicht anders vorstellen zumindest.
Genau, wir hatten, ich würde sagen, von den über 300 Restaurants, die wir jetzt in Berlin alleine live haben für Pickup und Delivery, sind circa 100 von unseren damals bestehenden Reservierungspartnern gekommen und 200 sind komplett neue. Zumal es auch ein bisschen anderes Marktsegment ist, ne? Weil du kannst bei vielen also Quick-Service-Restaurants, wo du quasi am Counter dein Essen bekommst oder Poke-Bowl-Läden und so weiter, sind jetzt nicht die klassischen Restaurants, wo du vielleicht mal einen Tisch reservieren würdest, sind aber die, wo du schnell dein Mittagessen abholst. Ne? Und das heißt, wir haben jetzt dadurch ein ganz anderes Marktsegment noch bespielen können, was wir vorher gar nicht in unserem Fokus hatten, weil vorher haben wir gesagt, naja, für Reservierungen müssen es Restaurants sein, die auf jeden Fall ein Google-Rating über 4,0 haben, weil wir wollten halt eine hohe Qualität auf der Plattform. Du solltest, wenn du im Restaurant sitzt, dich wohl fühlst. Ja, die goldene Regel war immer, als wir die Restaurants, das ist so der erste Schritt quasi ist vom Sales, ist ja die Lead-Qualifizierung. Die goldene Lead-Qualification-Regel war für uns immer, würdest du in dieses Restaurant mit einem Partner oder deiner Partnerin am Wochenende gehen, genau, ja oder nein? Ja. Und wenn ja die Antwort ist nein, dann würden wir dieses Restaurant gar nicht auf die Plattform nehmen für das Reservierungsgeschäft. Ja? Natürlich fürs Pickup- und Delivery-Geschäft ist es was ein bisschen anderes. Ja? Wenn du dir irgendwie dein Business-Lunch holst, muss das ein leckeres Restaurant sein, das Essen muss gut sein, aber das Ambiente muss jetzt kein Setting sein, wo du dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin hinsetzt. Ja? Und aus dem Grund hatten wir jetzt auf einmal die Möglichkeit, ein ganz anderes Marktsegment noch mit hinzuzunehmen. Und zeitgleich auch noch andere Uhrzeiten zu bespielen, weil davor war unser Hauptgeschäft Dinner, weil die Leute eher abends den Tisch reservieren, ja, frühes Dinner oder spätes Dinner. Jetzt haben wir extrem viel Mittagessen.
Mittag, ja klar, die Leute wollen Mittagessen, ja.
Genau, und was uns später zum Thema Retention Rates, ja, also auf der B2C-Seite geht es ja darum, was zahlen wir für einen neuen User und dann wie oft kommen die oder wie viel Prozent der User-Kohorten kommen in welchen Monaten zurück und wenn sie zurückkommen, wie oft nutzen sie dann in den Monaten die App? Ja, das sind ja die ganzen Key-Faktoren, die man auf der B2C-Seite betrachten muss. Und dadurch, dass wir jetzt eben diese Mittagsmöglichkeit noch haben, ja, werden halt auch die, also jetzt schon ist die Frequenz, glaube ich, 30% höher als vorher, obwohl wir jetzt nur Bestellungen haben. Ja, und wenn dann noch Reservierungen zurückkommen, kannst du halt auf einmal die App immer nutzen. Ja, du vergisst nicht so oft, hey, es gibt ja Disco-Eat, sondern du weißt, Disco-Eat Mittag, Disco-Eat Abend.
Ja. Und, ja, genau.
Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, weil deine Frage war ja eigentlich, wie geht man da vor? Ja, also in Berlin, na klar, da haben wir jetzt die Bestehenden alle abtelefoniert und quasi neue gesigned. Generell,
ich habe eine Vermutung.
Ja, schieß mal los, dass es eine Vermutung ist.
Ich glaube, das Beste, um an Restaurantinhaber zu kommen, ist, im Restaurant essen zu gehen.
Ja, das stimmt, aber dann wirst du irgendwann dick. Wenn du jetzt 600 Restaurants in zwei Städten hast, du musst in allen Restaurants einmal essen gehen, dann ist es sicherlich ein Weg, da gute Beziehungen zu machen. Auf der anderen Seite ist die Frage, dann kannst du ja maximal 2-3 Mal am Tag essen gehen. Aber wenn unsere Vertriebsmitarbeiter nur 2-3 Meetings am Tag machen würden, dann wäre ich ganz schön sauer.
Auch wieder. Und ist nicht so skalierbar, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Weg. Bestimmt auch, weil du einfach guten Einstieg hast, denke ich mal. Wenn du jetzt vorstellst, du gehst in ein Restaurant essen, was ja auch das Coole ist, jedes Mal, wenn du irgendwo essen gehen kannst und es ist die passende Stadt, könntest du quasi den Pitch hinlegen.
Ja.
Und ich finde es halt immer toll, wenn du in einem Restaurant bist und das Essen schmeckt tatsächlich gut oder vielleicht auch schlecht. Wenn es schlecht schmeckt, ist eigentlich noch wichtiger, dann halt zu sagen, ob man den Küchenchef zum Beispiel sprechen kann und sich für das geile Essen bedanken. Oder was viel wichtiger ist, wenn das Essen nicht so gut war, wirklich ernsthaft sagen, warum es nicht gut war, damit, wenn jemand Neues kommt, wieder das bessere Essen auf dem Tisch hat. Ne?
Nee, absolut.
Aber ich glaube, also das ist vielleicht keine Variante, die man ständig machen würde. Und das würde ich auch nicht als Growth Hacking bezeichnen. Aber ich glaube, für den Einstieg wäre es ziemlich einfach, so dahin zu kommen. Aber jetzt erzähl mal, wie habt ihr es gemacht?
Also einmal noch zu dem einen Punkt, absolut, was bei uns auch super hilft. Wir sammeln auch die Liste der Favorite Restaurants, jetzt von mir oder von Nicolo oder unserem Head of Marketing und so weiter. Und gehen dann spezifisch auf unseren Head of Sales oder die Sales-Leute zu und sagen, pass mal auf, dass sie unsere Key-Account-Liste sozusagen, die wollen wir unbedingt auf der Plattform haben. Und für die gibt es nochmal ein bisschen extra Provision. Sowas machen wir öfters mal. Und dann kann der Vertriebsmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiterin natürlich reinlaufen ins Restaurant und sagen, hey, mein Chef kommt hier regelmäßig her, und dann ist es natürlich gleich direkt eine andere Unterhaltung. Ja, das kannst du zwar theoretisch immer machen und lügen, aber irgendwann kommt sowas raus und das ist dann auch Quatsch. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Tool. Nee, aber wie gehen wir generell vor? Also wenn wir jetzt in eine neue Stadt gehen, ist das eigentlich ein ziemlich standardisierter Prozess. Wir stellen die Vertriebsmitarbeiter beziehungsweise Mitarbeiterinnen circa 3 Monate vor dem Stadtlaunch ein. Also angenommen, wir würden jetzt in eine Stadt wie nach Hamburg gehen, würden wir da 2 bis 3 Vertriebsmitarbeiterinnen einstellen, würden dann dazu noch einen Support-Vertriebsstudent mit einstellen, der quasi die Fulltime-Leute supportet. Und wir würden jemand fürs Onboarding einstellen, also auch ein Praktikant oder Werkstudent, der dann die ganzen Restaurants, sobald die Verträge unterschrieben sind, quasi operativ onboarden kann, Trainings machen kann und so weiter. Ja, dann würden wir in den 3 Monaten so viele Restaurants wie möglich sein, je nachdem wie groß die Stadt ist. Ich sag mal, eine Stadt wie Hamburg brauchst du vielleicht 50 bis 70 Restaurants, um ordentlich live zu gehen. Und dann gehst du volle Power in den Markt mit Marketing. Aber bevor wir jetzt auf die B2C-Seite kommen, B2B läuft bei uns, erster Schritt ist Lead Qualification, also wir müssen erstmal entscheiden, sind es Restaurants, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, das machen wir einmal zentral aus Berlin, aber auch auf täglicher Basis von Leads, die von den lokalen Sales-Leuten kommen und an das Team in Berlin geschickt werden, die werden quasi qualifiziert Und erst dann darf eigentlich ein wirklicher Sale stattfinden. Ja, natürlich finden teilweise Gespräche statt und werden parallel qualifiziert, weil jeder mit Vertriebsmitarbeiter weiß, wenn das jetzt irgendeine Currybude ist oder irgendein schäbiges Imbiss, dass es am Ende eh nicht approved wird. Also braucht auch keine Zeit zu verschwenden. Ja, und dann ist es eine Kombination aus Door-to-Door. Also die Leute laufen wirklich Tür zu Tür und versuchen mit den Besitzern zu sprechen. Das heißt, jeder Vertriebsmitarbeiter braucht eine gewisse Anzahl an Cold Visits pro Tag, die wir tracken. Und zusätzlich haben wir ein Inside-Sales-Team aus Berlin, was wir gerade auch noch weiter ausbauen, deren Job es primär ist, nicht am Telefon zu unterschreiben, sondern Meetings zu vereinbaren und die Kalender von den Vertriebsleuten lokal voll zu ballern. Ja? Weil so, du musst auf eine gewisse Anzahl an Meetings kommen, um eine gewisse Anzahl an Output zu bringen. Und wenn da aus Berlin richtig Power dahinter ist und du hast Inside-Sales-Leute, die, keine Ahnung, 100, 150 Calls machen am Tag, die können halt richtig was für Termine einfach sorgen. Ja, das heißt, die machen die Restaurants in Anführungsstrichen ein bisschen horny am Telefon, ja, pitchen halt das Produkt, sagen, da kommt jemand vorbei und erklären das auch schon mal grob, sodass der Vertriebsmitarbeiter und sagen auch, pass auf, hab schon deine Gewerbeanmeldung ready, dass es so ein gewisses Invest gibt, ja, dass der Restaurantbesitzer schon mental weiß, okay, ich unterschreibe heute vielleicht einen Vertrag, also muss ich meine Unterlagen parat haben. Das ist so ein super einfacher Mental Trick, um das Mindset von dem Restaurantbesitzer schon dahin zu bekommen, dass halt wirklich was unterschrieben wird und er nicht nur da sitzt und sich nur ein bisschen berieseln lässt.
Ja, genau.
Und dann, dann gehen die raus und gucken, welcher Service passt, ob es Reservierung sind, ob es Pickup ist, ob Delivery ist, ob es alles ist. Und werden dann abhängig von der Anzahl der Verträgen am Ende bezahlt. Ne? Also wir haben so ein Profi-Scheme, was nach oben offen ist. Du hast einen Kicker. Der Kicker, desto mehr Verträge du machst, desto höher wird der Kicker. Ja, das heißt, das macht wenn du, keine Ahnung, 12 Verträge machst, hast du einen Kicker von 1. Aber wenn du aber 25 Verträge machst, hast du einen Kicker von 2. Das heißt, jeder Vertrag hat doppelte Profi. Ne? Und so haben halt die Sales-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mega Incentive, Gas zu geben. Das ist einfach eine coole Zusammenarbeit dann aus dem Insta-Sales-Team und den Leuten on the ground. Das ist so ein bisschen die. Ja. Und Chicken Egg, ja, zuerst Supply-Restaurants und dann Voll-Marketing.
Ja, aber es ist ja schon recht oldschool-mäßig. Ne? Das heißt, ja, ihr seid da wirklich gar nicht so vorgegangen, jetzt krass die Online-Marketing-Schiene zu fahren und zu sagen, ey, Restaurantinhaber hier, wir füllen euch den Kalender quasi auch zu den Zeiten, wo jetzt nicht so großartig viele Plätze zur Verfügung stehen. Oder beziehungsweise jetzt beim Delivery ist oder Pickup nennt sich das Ganze, ist das dann nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Aber ich glaube auch einfach, weil das ja schon Einzelhandel ist, erreicht man die halt auch relativ gut übers Telefon. Ne?
Interessanterweise, ja, also es ist wirklich sehr oldschool und du schließt, wenn es ein bisschen ein komplexeres Produkt ist, wie das bei uns ja durch dieses Dynamic Pricing eben ist, weil du sitzt vor Ort, du guckst dann das Kassensystem von dem Restaurantbesitzer oder guckst dir die Google Busy Places Data an, um zu entscheiden, zu welcher Uhrzeit, welche Sitzplätze, zu welchem Vorteilspreis. Das musst du ja irgendwie halbwegs ordentlich machen und das am Telefon zu machen ist relativ schwierig. Klar, irgendwie so Standardsachen, die ein Restaurant unbedingt immer braucht, brauchst du neue Gläser oder irgendwas. Gut, die willst du im Zweifel auch noch sehen, aber Restaurantbesitzer sind schon eher so, dass sie sagen, ja, hier, Jung, komm vorbei, wir quatschen nicht, wir sehen, dass da ein Gesicht ist, dass es eine richtige Firma gibt und du kannst Online-Branding machen, also alles, was wir an Branding-Ads und Activities machen, in gewisser Weise spielen wir natürlich dann auch nochmal explizit an Restaurantbesitzer aus über Google, über Facebook, also irgendwie irgendjemand, der Owner Restaurant gemacht hat, angegeben hat und sowas, kannst du ja dann auch noch Ads zuspielen. Aber das sind eher Branding-Ads. Also von der Conversion her haben wir das auch mal wirklich versucht, nur so auf Restaurantbesitzer rein adressierte Werbung. Da waren die Conversion Rates ziemlich im Mau, weil der Facebook-Algorithmus auch nicht so schnell und so viel lernen kann, wenn du nur in zwei Städten bist, wie wir es ja waren. Ja, wenn du jetzt ein Produkt hast, was du deutschlandweit anbieten kannst, dann kann das ganze Algorithmus natürlich viel besser lernen. Ja, wenn du jetzt irgendwie so ein Kassensystem hast oder sowas, wo du unabhängig von der Stadt bist, da kannst du viel mehr B2B-Online-Werbung machen, als wenn du jetzt zum Beispiel nur in Berlin oder in Köln bist. Ja, weil es einfach zu wenig Gastronomen gibt. Das N ist viel zu klein dafür, dass der Facebook-Algorithmus ordentlich lernen kann. sollten wir irgendwann
mal da bleibt nicht so viel sein. Übrig.
Genau, da bleibt echt nicht viel übrig. Ja.
Ja, okay. Klassisches Türklinkenputzen also, finde ich cool. Machen nicht mehr so viele, schämen sich ganz viele für. Ist überhaupt nicht schlimm, weil man muss sich immer sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand Nein sagt.
Ja.
Und es gab mal für Nein so eine Abkürzung, ich habe die nicht mehr genau, Definition quasi dafür, aber es hieß so ungefähr wie noch eine weitere Chance oder so. Fand ich immer relativ lustig. Also da sollte man sich nicht beunruhigen lassen. Wir haben das auch gemacht mit Goldhändlern. Es war quietly the same. Wobei man aber sagen muss, teilweise findet man vereinzelt Händler auch noch auf anderen Plattformen und so machen wir zum Beispiel einen gesunden Mix daraus. Okay, auf der anderen Seite die 100.000. Jetzt musst du vielleicht erstmal kurz sagen, was sind die 100.000 denn? Die 100.000 Endkunden, sind das Downloads, sind das Leute, die früher einen Tisch reserviert haben oder schon was abgeholt haben? Was sind die 100.000 genau?
Das sind 100.000 Leute, die bei uns Transaction gemacht haben. Die genaue Anzahl,
das ist geil.
Die genaue Anzahl kann ich dir öffentlich nicht geben. Aber das sind quasi, wenn du reservierst, dann gehst du auch mit mehreren Leuten und so weiter. Also es sind Leute, die,
definitiv,
ja. Die jetzt nicht nur, das sind jetzt keine Visits, Total Visits auf unserer Webseite oder so.
Ja, schon klar. Aber das Wichtige dabei ist, dass man den Leuten klar macht, dass es ist ein Unterschied, wenn du jetzt gesagt hättest, es sind 100.000 Downloads. Das ist einfach eine ganz andere Schiene. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die Zahl ja im Kopf, damit man mal so ungefähr weiß, was habt ihr an Downloads?
Kann ich dir top nicht sagen, wie viel wir in Summe haben.
Ja, okay. Über die ist in meinen Augen genauso ist eine unwichtige Zahl eigentlich. Ja. Deswegen würde ich da auch keinen Fokus drauf legen.
Ist total unwichtig. Klassisches Beispiel. Wir waren auf Galileo. Ja, Galileo hat einen Bericht über uns gebracht, weil die Konkurrenten zu Lieferando mal zeigen wollten und haben da einen super spannenden Bericht, in dem wir ziemlich gut weggekommen sind, gezeigt. Haben auch gesagt, dass wir nur in Köln und Berlin verfügbar sind. Haben aber natürlich eine massive Anzahl an Downloads bekommen an dem Tag. Das sind halt Downloads, die bringen uns gar nichts, weil es halt Downloads sind, die nicht konverten können. Ja? Wenn du in München unsere App aufmachst, dann kannst du mit der App nichts anfangen. Ja? Von dem
aus dem Grund,
reines Downloads ist ein Thema. Klar gucken wir uns die an, klar tracken wir die, aber im Endeffekt geht es darum, Conversions, Customer Acquisition, was geben wir aus, dass die User durch die Tür kommen, UAC-Kampagnen, klar, wir machen Kampagnen auf App-Downloads, ja, weil wir keine Web-Conversion-Kampagnen zurzeit fahren können, weil das Pickup- und Delivery-Thema ist nur in der App. Das ist nicht auf der Webseite. Du kannst bei uns noch nicht online Essen bestellen. Ja, ganz einfach aus Kapazitätsgründen. Mhm. Wir wollen das machen. Wir machen das in der zweiten Jahreshälfte. Aber wir mussten so schnell reagieren und haben dann erstmal nur die App entwickelt. Das heißt, wir schalten oder haben seit dem zweiten Lockdown dann eben nur USC-Kampagnen gemacht für App-Downloads. Genau, und da logischerweise auch nur in den Städten, in denen wir sind.
Ja, ja, definitiv. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, jetzt hast du schon eine Sache angeschnitten, die ihr gemacht habt. Das sind nämlich Ads zu schalten. Kannst du ja gerne gleich nur mal kurz einen groben Rahmen geben. Was gibt man da so durchschnittlich aus? Oder zumindest, weil es wird ja deutlich kleiner sein, als wenn du es jetzt Deutschland overall schaltest, weil ihr seid ja nur in zwei Städten. Aber was hat denn tatsächlich dazu geführt, diese 100.000 oder über 100.000 Transactions tatsächlich zu bekommen? Also was war dort so das Key Learning und der größte Hebel? Aus deiner Erfahrung heraus?
Schwierig zu sagen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, das ändert sich auch über die Zeit. Ne? Also angenommen, wir gehen jetzt in einen neuen Markt, dann hast du am Anfang natürlich extrem viel Paid-Marketing, weil dich einfach noch keiner kennt. Dein Ziel muss natürlich sein, über die Zeit den Anteil der Organic-Downloads durch Freunde sagen Freunden Bescheid, wir haben Referral-System in der App, also klassisch, wenn du deinen Code an jemanden schickst und der die App runterlädt und damit mit deinem Code bestellt, kriegt er 5 € und du kriegst auch automatisch 5 €. Das ist dann natürlich extrem günstiges Marketing. Das heißt, dieses Organic- oder Referral-Marketing musst du halt über die Zeit hochfahren. Am Anfang ist es einfach 100% paid. Ja, wenn wir jetzt in eine Stadt gehen, wie Hamburg, wie Düsseldorf und so weiter, in dem Monat, in dem wir launchen, hast du wahrscheinlich ein Marketingbudget von 80.000 €, plus minus. an U-Bahn-Poster, an Strategic-Poster irgendwo in der Stadt, aber auch natürlich die verschiedenen Marketingkanäle. Und dann musst du einfach die verschiedenen Marketingkanäle über die Zeit optimieren. Ja, also deine Kacks am Anfang sind wahrscheinlich in der Stadt, wenn du gerade reingehst, bei über 100 Euro. Du musst natürlich schaffen, dann nach 6 Monaten, 12 Monaten oder so deine Kacks in Richtung 10 Euro da runter zu drücken, dass du mit so einem User relativ schnell profitabel bist. Also in unserem Geschäft musst du nicht, das ist ja ein Repeat-Business. Die App kostet erstmal nichts. Ja, also du zahlst nichts für die App, noch nichts für die Nutzung. Und du bekommst immer noch einen Vorteilspreis, ja, was schon mal ein ganz cooler Vorteil ist. Der User muss aber nicht mit der ersten Bestellung break-even sein, weil idealerweise schaffen wir es, dass du es, dass du die App 3-mal in einem recht kurzen Zeitraum nutzt.
Wie Zalando.
Ja, also du musst so eine Habit quasi kreieren, und dann hast du den User gewonnen, ja. Und dann, wenn der jetzt im nächsten Jahr in jedem Monat 1-2 Transactions macht, dann ist der extrem profitabel. Ja, das ist so ein bisschen das Game, was du spielst. Aber wie gesagt, wir machen relativ breiten Mix an Offline, gewisserweise teilweise auch Influencer, die auch teilweise ganz erfolgreich sein können, aber halt leider immer ein Pain im Management sind. Ja, wir haben kein riesen Marketing-Team und leider sind die meisten Influencer nicht so professionell, wie wir es gerne hätten. Das heißt, du musst immer so ein bisschen das Kindermädchen haben, was hinterher rennt und checkt, ob es gemacht ist. Und ja, also das ist leider immer so, ist immer ein recht hoher Managementaufwand, der irgendwo auch kostet. Und klar, also die klassischen Paid Online, Organic, Social Media, wir haben TikTok ein bisschen rumexperimentiert, das funktioniert auch ganz gut. Es hat nicht so super viel Tracking damit dabei. Aber ja, alles, was man so spielen kann, spielen wir und optimieren dann die Kanäle über die Zeit.
Ja, also euer größter Hebel war auf jeden Fall Performance.
Aber lustigerweise unsere erfolgreichste User Acquisition Kampagne waren so Ausdrucke, die aussahen wie handschriftlich, wo drauf stand, liebe Nachbarn, Discoid hat so und so viele Restaurants in der Nachbarschaft, die alle gerade ums Überleben kämpfen. Und hier ist ein 5-Euro-Code, den wir 100% an das Restaurant auszahlen, wenn ihr einen Tisch reserviert oder jetzt mittlerweile eben bestellt über die Discoid-App. Ja, und dann unten so kleine Abreißzettel, und dann sind halt die ersten 2 Zettel abgerissen worden, sodass die Nachbarn oder die Leute halt sehen, oh cool, da haben andere Leute schon was genommen, also ist es bestimmt interessant.
Und, aber von euch abgerissen.
Von uns vorher abgerissen, genau. Aber dadurch gab es dann halt noch viel mehr andere Abrisse sozusagen. Und das war einer, das ist zwar komplett offline und wirklich irgendwie oldschool Guerilla-Style, aber das war wirklich eine der erfolgreichsten Kampagnen, die wir gemacht haben. Offline.
Ja. Habt ihr die wo habt ihr die?
An die Haustüren. Wir hatten einfach eine kleine Armee an Werkstudenten, die von Tür zu Tür gelaufen sind und im Prinzip an jeder Haustür, nicht in ganz Berlin, aber in großen Teilen von Berlin eben diese Schreiben angeklebt haben. Und da ist extrem viel Zulauf gekommen.
Ja, geil. Und das konntet ihr dann über den Code auch tatsächlich tracken?
Das konnten wir über den Code tatsächlich tracken, genau.
Ja. Ja. Mega. Ja. Aber ich mag gerne Offline-Dinger, aber Growth Hacking besteht immer so aus dem größten Teil, nicht nur aus Offline, aber natürlich auch aus Online. Ich finde das cool, dass ihr das so verbunden habt, dass ihr es auch quasi tracken könnt und dass ihr auch sehen könntet, wie viele Transactions dahinter tatsächlich stehen. Finde ich sehr, sehr nice. Um einfach da nochmal eine Frage zu stellen, was habt ihr denn online tatsächlich dann gemacht oder was sagst du wirklich, boah, bei Online war es für den Endkunden wirklich Performance-Marketing, wo es extrem ja darum ging, das Wachstum rauszuholen. Oder habt ihr zum Beispiel auch, keine Ahnung, irgendwelche Essensgruppen bespielt oder irgendwelchen Foren euch rumgetrieben, wo es nach Rezepten ging und habt dort vielleicht euch ein bisschen integriert und nicht nach dem Motto, hey, hallo, wir sind Discoid und hier, wir unterstützen Restaurants. Sondern wie war das denn, ganze System denn online?
Also wir haben klassisch, auf die erste Frage bezogen, klassisch natürlich Performance-Marketing gemacht. Es geht ja immer einmal darum für uns, unsere bestehenden User zu akquirieren. Also wir mussten ja die ganzen Dine-In-User, die nur bei Reservierungen vorher mitgemacht haben, sozusagen neu akquirieren, weil die konnten die App erstmal nicht mehr nutzen. Ja, und dann auf einmal mussten wir denen sagen, hey, by the way, es gibt jetzt auch einen neuen Service und du kannst die App wieder nutzen. Die Leute akquirierst du dann oft einfach mit einem Gutschein. Sag hier, 5-Euro-Gutschein, probier doch einmal den Pickup-Service oder Order-Service aus und gib uns Feedback. Das war, naja, zuweise nicht Growth-Hacking. Dann die neuen User, ganz klassisch, also wirklich Paid Performance Marketing. Wir haben jetzt nichts in irgendwelchen Foren gemacht. Wir haben eine ganz spannende Partnerschaft gemacht mit Visit Berlin zusammen, die eben auch das Ziel hatten, die Berliner Gastronomen zu unterstützen und natürlich auch wollten, was natürlich die Stadt ist, die sich auch natürlich um die Gesundheit der Bürger kümmert, dass die Leute einfach zu Hause bleiben. Ja, und da konnten wir das ganz gut kombinieren, auch über deren Kanäle quasi diese Partnerschaft zu pushen. Und dadurch sind natürlich auch viele neue Bestellungen oder neue User auf die Plattform gekommen. Was in dem Sinne für uns super war, weil einfach Visit Berlin eine super Brand ist, die auch wirklich jetzt dafür steht, dass sie irgendwie für die Stadt steht und für die Restaurants steht. Hat uns letztendlich dann auch auf der Vertriebsseite geholfen, weil man dann einfach zeigen kann, hey, guck mal, wir arbeiten mit irgendwie seriösen Institutionen zusammen. Aber sonst klassisch super Growth Hacking in dem Sinn haben wir in der letzten Zeit noch nicht gemacht.
Greift jetzt an.
Ja, also ich weiß nicht, ob man es Growth Hacking nennen kann oder will. Wir integrieren ja jetzt quasi unsere Lösung mit Google Maps. Und dann kannst du quasi über dieses Google Widget, wenn du auf ein Restaurant gehst, einen Tisch reservieren. Ja, und das läuft zwar über die Google-Plattform, allerdings hinterlässt der Kunde in dem Fall auch eine Telefonnummer, worüber du dann wieder den Kunde kontaktieren kannst und einfach von deiner App dann ihn überzeugen kannst, sagen, hey, das nächste Mal kannst du auch auf Discoeat buchen, bekommst du neben Zeiten Vorteilspreise das ist dann ein Thema quasi, wie man sein Wachstum hacken kann sozusagen. Und ein weiteres Tool geht so ein bisschen in die Payment-Richtung. Wir haben ja jetzt dadurch, dass wir jetzt die digitalen Menüs haben, also du kannst auswählen, was du essen willst, du kannst über die App bezahlen. Mhm. Das hatten wir ja vorher nicht, weil vorher hast du ja im Restaurant bezahlt. Können wir jetzt quasi den Loop schließen sozusagen, indem wir Payment in Restaurants anbieten können. Ja, weil die Leute sind ja jetzt alle schon gewohnt, einen QR-Code abzuscannen und dann das Menü auf dem Handy zu haben. In den allermeisten Fällen hast du dann aber ein blödes PDF-Menü vor dir, über das du nicht bestellen kannst, musst trotzdem noch im Kellner bestellen und bezahlen. Wir haben jetzt schon die Funktionalität der digitalen Menüs. Wir haben Payment integriert mit sehr viel Payment-Options. Ja, also kannst du diesen Prozessschritt im Restaurant rausnehmen. Ja, also du kannst direkt bestellen, es kann direkt in die Küche gehen, das Kassensystem wie auch weiter durch Integration und der Gast kann am Ende bezahlen. So, und das Ganze können nicht nur Discoeat-User, sondern wenn du das webbasiert machst, können das auch User, die vorher noch nie Discoeat genutzt haben. Ja, und jetzt kannst du natürlich wieder mit einer Einwilligung sagen, hier mit besten Deals der Stadt und so weiter, so neue User adressieren. Ja. Klar, die müssen zustimmen, ja, du kannst einfach Leute irgendwie zuspammen, wer hat nicht Interesse daran, gute Restaurant-Deals zu bekommen und die interessantesten Restaurants der Stadt zu erkennen und haben dann quasi A, ein komplett neues Feature und B, quasi auch die Möglichkeit, das Feature über dieses Feature neue Nutzer zu gewinnen.
Ja, denke ich sehr, sehr passend, das so relativ in der Zeit auch umzusetzen. Und ist auch ein genialer Hack in meinen Augen. Ja, Moritz, dann würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen zum Thema Expandierung in andere Städte. Ist ja auch kein einfaches Thema. Gerade wenn man städteweise vorgehen will, geht man wahrscheinlich eher so vor, dass man sagt, okay, am Anfang hat es vielleicht in einer Stadt funktioniert. Das heißt, das kann man jetzt nehmen und easy duplizieren, vielleicht auf eine andere Stadt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, ist das tatsächlich so, dass das auch so in Anführungsstrichen easy funktioniert? Und wie seid ihr dabei vorgegangen? Ich weiß jetzt nicht, wie rum es war, aber ob es jetzt Köln und dann Berlin war oder Berlin und dann Köln, ist jetzt auch erstmal egal. Aber in die nächste Stadt vorzugehen und wie plant ihr es, in die nächsten Städte jetzt weiter zu skalieren, sage ich mal?
Ja, sehr gerne. Also wir sind zuerst in Berlin gestartet und sind dann nach Köln expandiert. Damals ja noch zum Zeitpunkt, wo wir nur das Reservierungsgeschäft hatten.
Ja.
Jetzt ist es natürlich anders. Wenn wir jetzt ab Ende des Jahres, werden wir auf jeden Fall nach Münster und nach Düsseldorf expandieren und wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, also 2022, nach Hamburg expandieren. Und da ist es jetzt natürlich noch ein bisschen einfacher, da du mehr Services im Angebot hast und die Restaurants im Prinzip zwischen den Services auswählen können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Vertrag abschließt, ist nochmal deutlich höher, als es aktuell ist. Ne? Mhm. Generell läuft unser Modell ja natürlich so, dass wir in neue Städte expandieren. Diese Städte brauchen am Anfang ein gewisses Invest. Also die direkten Ausgaben sind natürlich die Kosten für Sales, für den Vertrieb, die Provis, die Gehälter, die Onboarding-Kosten, also Operations in dem Fall und dann natürlich die ganzen Marketing-Spends. Ja, und irgendwann schaffst du es halt so, ein Volumen an Bestellungen oder Reservierungen hinzubekommen, dass deine Umsätze größer sind als die Direct-Cost der Stadt. Und dann trägt die Stadt sozusagen das Headquarter und die weitere Expansion. Das heißt, unser ganzes Business Model macht nur Sinn, wenn wir schnell skalieren und expandieren und neue Städte hinzufügen. Ja, jetzt hatten wir natürlich 2020 ein relativ wildes Jahr, ja, wo uns zweimal quasi komplett das Geschäft eingebrochen ist und wir dann seit Ende 2020 eigentlich ein komplett neues Business aufgebaut haben, ja, mit dem Ordering Service. Ja, und jetzt sind bei uns natürlich die nächsten Schritte, in diese 2-3 neuen Städte zu gehen, da mit unserem Blueprint quasi die Expansion zu treiben. Also wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen. 3 Monate vorher stellst du die Leute ein, du machst deine Lead Qualifications, du pusht ohne Ende Sales und sobald du ein gewisses Level an Restaurants hast, kannst du live gehen mit einem Big Bang und dann die Stadt weiter pushen. Ja, das ist quasi, und wir haben quasi einen wochenbasierten Zeitplan, was wir wie wo machen wollen. Und dann geht es ja darum, in dem nächsten Schritt die ganzen Daten jetzt auch zu sammeln mit diesen neuen Städten und dann Investoren einfach zu zeigen, pass mal auf, Leute, wir haben hier ein repeatable Model, wir gehen genauso vor, hier habt ihr 3 Städte, die natürlich ein bisschen anders sind als Köln und Berlin, weil in Köln und Berlin hatten wir am Anfang eben diesen anderen Service noch nicht mit dem Ordering und wir hatten irgendwie dieses crazy 2020, was natürlich deine Datenbasis auch irgendwie ein bisschen verzerrt. Aber dann kannst du sagen, guck mal, wenn wir jetzt so viel Geld oben reinstecken für die Expansion, kommt so viel unten raus an Bestellungen, an Reservierungen, an Restaurantanzahl, an Usern und so weiter. Ja, und dann kannst du es halt richtig schnell, richtig groß skalieren. Und wir sind jetzt gerade an dem Schritt, wo wir, also wir sind gerade in Fundraising-Diskussionen, wollen im Sommer dann spätestens unsere Runde abschließen und wollen mit diesem Fundraising einfach zeigen, hey, pass auf, so sieht dieses Repeatable Model aus. Ja, dann das Ganze ein Dreivierteljahr, vielleicht bis zum Jahr pushen und dann in Q2 2022 einfach eine richtig große Runde zu machen auf Basis der Daten, die wir haben und dann einfach erstmal weiter in Deutschland zu expandieren im nächsten Jahr, aber dann eben im Jahr danach aus Deutschland raus zu expandieren. Ne? Weil desto mehr Städte, die irgendwann profitabel werden, desto sinnvoller das Business. Unser Business macht keinen Sinn, wenn wir nur in Köln und in Berlin bleiben würden.
Ja. Hast du denn speziell eine Sache, wo du sagen würdest, es gibt definitiv bei jeder Vorgehensweise gibt es Hürden und es gibt gute Sachen, die man machen kann oder die eine Sache mit sich trägt. Denkst du denn, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt dann so ist, angenommen, ihr habt jetzt 10 Städte, dass ihr dann auch sagt, okay, wir müssen es jetzt nicht immer nur städtebasiert machen, sondern wir können jetzt quasi den größeren Rollout machen und gleichzeitig auf mehrere zugehen oder vielleicht auch ein, sagen wir mal, Österreich mit hinzunehmen, das jetzt einfach mal als außen vor. Oder wollt ihr, oder hängt das vielleicht auch ein bisschen an dem Kapital letzten Endes?
Das Kapital bestimmt die Expansionsgeschwindigkeit für uns, ändert aber nicht den Approach. Denn du musst immer, also es bleibt ja immer ein hyperlocal Business. Und desto größer die Stadt ist, desto, ich sag mal, stadtteilbasierter musst du vorgehen. Weil du bist halt ein Nutzer, je nachdem, wo du wohnst, dann bist du in deiner Bubble sozusagen. Wenn du in Mitte oder in Berlin jetzt in Mitte oder im Prenzlauer Berg wohnst, bist du relativ selten in Neukölln. Das heißt, um für dich eine gute App zu bauen, müssen wir in Mitte und Prenzlauer Berg einfach eine extrem hohe Dichte haben. Und das ändert sich auch nicht, wenn ich auf einmal 500 Millionen raise. Klar, kleinere Städte wie Düsseldorf, da bist du agiler, da fährst du wahrscheinlich mal schnell in verschiedene Stadtteile. Aber auch da bist du einen Großteil der Zeit in Düsseldorf. Ne? Also wir mit mehr Kapital können wir schneller mehr Städte hinzufügen und mehr Leute einstellen und den ganzen Expansionsprozess pushen und natürlich auch nach Österreich und eben ins andere europäische Ausland expandieren. Aber vom Approach, dass du so einen Blueprint hast, wie du in der Stadt gehst, wie lange es dauert, wie du da vorgehst, wirst du immer ähnlich vorgehen. Klar, du verbesserst den Approach natürlich, du lernst auch über Zeit, die Zeit.
Ja, klar.
Aber der generelle Approach wird immer ähnlich sein. Du wirst halt immer besser, immer effizienter, dein Hiring funktioniert immer schneller, du weißt, welche Launch-Marketing-Aktionen am besten funktionieren und welche nicht so gut funktionieren. Aber der generelle Approach bleibt der gleiche.
Okay. Aber würdest du denn sagen, dass, also würdest du das komplett online, also ihr geht da sehr lokal vor, zumindest bei den Restaurants, ne? Das haben wir schon besprochen. Würdest du dennoch ausschließen, das Ganze dann auch trotzdem noch online zusätzlich zu machen? Oder sagst du, boah, nee, das muss quasi offline-mäßig so funktionieren?
Die Restaurantakquise meinst du?
Ja.
Also du kannst natürlich, in desto mehr Städten du bist, desto mehr Restaurants und Restaurantbesitzer hast du, die du in so einen Facebook-Algorithmus eben mit aufnehmen kannst, desto besser kannst du über irgendwelche B2B-Ads auch die Restaurant targeten. Ne? Das ist natürlich klar. Genauso können wir, desto wenn wir jetzt relativ weit verbreitet sind in Deutschland, können wir auch irgendwann Fernsehwerbung machen zum Beispiel, ja, was sich aktuell halt überhaupt nicht lohnt. Ja, und das sind natürlich Dinge, die kommen dann irgendwann dazu. Aber selbst wenn du diese Online-Werbung schaltest, wird wahrscheinlich ein Großteil der Vertragsabschlüsse immer noch irgendwo mit einem Mitarbeiter sein. Ja, vielleicht bist du irgendwann so groß und so bekannt, dass du dir die Türe einrennen und jeder das Konzept kennt. Ja, und sobald irgendwie Yield-Management als solches Standard wird in der Restaurantindustrie, wie das in der Hotelindustrie ist, wie das in der Airline-Industrie ist, ja, dann wirst du natürlich immer weniger Überzeugungsarbeit leisten müssen oder Erklärungsaufwand leisten müssen. Ja, und dann wirst du auch zunehmend mehr online wahrscheinlich abschließen können. Mhm. Aber dann, bis du da bist, musst du halt erstmal, glaube ich, noch in einigen Städten groß werden, weil dann sprechen auch Leute miteinander. Dann wird das irgendwann genauso ein Standard. Also heute kann sich ja auch keiner mehr vorstellen, dass der Flug von Paris nach Berlin immer genau das Gleiche kostet, sondern für jeden ist vollkommen klar, dass einfach der Preis von der Nachfrage bestimmt wird. Ja, und sobald es in der Gastro auch irgendwann ankommt, ist natürlich unser Sales deutlich leichter, als es heute vielleicht noch ist, wo ich noch ein bisschen Erklärungsarbeit leisten muss.
Ja. Hast du denn abschließend dazu jemanden angenommen, es hört dir jemand zu, der auch standortbasiert vorgeht und du dürftest ihm aber nur so einen Tipp mitgeben. Ich bin jetzt mal ein bisschen hart und sage, du darfst ihm nur einen Tipp mitgeben. Welchen würdest du ihm mitgeben, wo du sagen würdest, boah, das ist der Tipp, der würde mir extrem helfen, wenn ich wüsste, dass ich standortbasiert vorgehe. Auch wenn es immer vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil es nicht unbedingt heißt, dass man lokal vorgehen muss und das auch offline, so wie ihr das macht. Aber worauf sollte man achten? Ich, zumindest aus meiner Sache, würde da jetzt mal vorgreifen und würde sagen, in meinen Augen, und wir kennen es selber, weil wir machen es für Goldhändler, ist es eigentlich der Blueprint, der halt gut vorbereitet sein muss, damit du quasi vorgehen kannst, auch wenn du in den Stationen lernst, sagst, in der Stadt kann ich genauso vorgehen wie in der, so gehe ich den Händler an, XYZ, so ball ich ihn on, etc. Aber vielleicht hast du ja noch was anderes.
Nee, also ich sehe es ähnlich wie du. Der Blueprint ist aber für mich das Ergebnis, den du erst bekommst, wenn du in deiner Nische, was auch immer diese Nische ist, ob das eine regionale Nische ist oder ob das eine thematische Nische ist, extrem gut wirst und deinen Kunden extrem gut verstehst. Also wenn du eine Plattform hast, beide Seiten quasi des Marketplaces. Und erst dann, wenn du wirklich diesen Product-Market-Fit hast, ne, wenn wirklich... Du weißt, okay, deine Churn-Rates sind super niedrig, deine B2B-Partner bleiben auf der Plattform, dein Sales wird immer leichter, weil du deinen Pitch optimiert hast und das Problem der anderen Seite besser verstehst. Erst dann macht es Sinn zu skalieren. Ja, es macht keinen Sinn, in 20 Städte zu expandieren, wenn du noch ein Produkt hast, was auf einer oder anderen Seite nicht super ankommt. Und das ist auch eins der größten Learnings aus der Vergangenheit. Für uns, glaube ich, wir sind auch mal nach London expandiert und haben da relativ viel Geld verbrannt, was einfach viel zu früh war, und einfach einen viel zu riesen großer Markt und wir hatten einfach ein Produkt, das war noch nicht so weit. Ne? Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo wir auf einmal unsere Restaurantanzahl verdreifacht haben in den letzten 15 Monaten bei super niedrigen Churns und schnell wachsenden Userzahlen, wo wir jetzt sagen, okay, eigentlich sind wir jetzt erst an einem Punkt, und es hat wahrscheinlich bei uns 2 Jahre gedauert, ja, wenn man fair ist, am Punkt, wo man das eigentlich erst richtig skalieren und pushen kann und sollte. Und das war ein Fehler aus der Vergangenheit. Und das kann ich jedem empfehlen, wirklich erstmal nail your niche sozusagen, was auch immer diese Niche ist, bevor du skalierst. Das kommt immer als erstes.
Ja, ja, sehr geiler Tipp. Finde ich auch ein sehr guter Abschluss. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur allerletzten Frage zur heutigen Episode. Und zwar, Corona hat das Ganze ja relativ beeinträchtigt mit in Bezug auf Restaurants etc. Ihr habt ein ganz neues Produkt ja quasi aus dem Boden gestampft in den letzten Monaten. Aber was steht dieses Jahr noch auf dem Plan für Disco Eats?
Oh, vieles. Einmal die Expansion, die ich ja schon angesprochen hatte. Also das, was wir haben, weiter in weitere Städte auszurollen. Und ganz viele Themen auf der Produktseite. Ne? Also einmal diese Integration mit Google, das ganze Payment in Restaurant. Payment ist ein Riesenthema. Es gibt eine Firma, die macht das Gleiche in Italien. Die hat eine 24 Millionen Seed-Runde geraced. Und das ist ein Produkt, was wir schon haben in der App und jetzt nur noch im Restaurant ausrollen müssen für das ganze In-Restaurant-Payment-Thema und Ordering. Dann das Thema die App emotionaler zu gestalten, ja, das ganze Thema Social, ich reserviere in der Regel nicht alleine, ja, wie schaffe ich es, weitere Leute mit auf die App zu ziehen, wie helfe ich Leuten dabei, ein Restaurant zu finden, ja? Heute ist der Prozess, ja, irgendeiner hat eine Idee, es werden irgendwelche Screenshots geschickt aus Google Maps in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und der ganze Entscheidungsprozess, um zu einem Restaurant zu kommen, ist ein Pain. Wir wollen zusätzlich einen weiteren Kanal an Discovery sozusagen mit in die App nehmen. Ja? Wir heißen Disco Eat, ja? Discover. Aber aktuell fehlt noch ein Content-Teil, ja? Dass die Restaurants Content generieren können, dass wir Blogger mit inkludieren und also Themen, die dir dabei helfen, dich zu inspirieren und die App so noch emotionaler zu machen und vielleicht ein bisschen wenig transaktionaler, sind auch noch Themen, die wir auf der Pipeline haben. Und natürlich die Bestellfunktion über die Webseite, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Also sehr, sehr
viel. So ein Plan.
Genau.
Aber ich glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, das war auch ein ziemlich schöner Abschluss an der Stelle. Die Folge geht schon ziemlich lange. Und ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Folge. Und das heißt ja nicht, dass du nicht mal nochmal wiederkommen kannst und vielleicht in einem halben Jahr was ganz anderes berichtest. Vielleicht habt ihr wieder ein neues Produkt gebaut, weil sich so viel verändert hat während dieser Zeit. An der Stelle, Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du Gast warst. Falls hier jemand bei ist, der sich mit Moritz connecten will, alles zu Moritz und Disco Eat findet ihr wie immer in den Shownotes. Moritz ist sehr gut auf LinkedIn erreichbar. Schließt euch mit ihm kurz. Über Business Development haben wir jetzt nicht so sehr gesprochen, aber falls da ein Ansatz besteht, meldet euch bei ihm. Und ich würde sagen, gebt dieser Folge gerne eine Sternebewertung. Und ich bin dann an der Stelle raus und lasse das letzte Wort wie immer meinem Gast, dem lieben Moritz, und sage bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Bis dann, dein Pascal. Ciao.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht und freue mich auf viele Fragen und bin, wie du schon angekündigt hast, bereit und freue mich auch über LinkedIn zu connecten und zum Thema weiterzusprechen. Danke dir.